Dankeschön, Sandra. Ja, Urlaubszeit wurde schon erwähnt. Einige sind im Urlaub, manche vielleicht schon zurückgekommen, manche werden noch fahren. Und wenn man mal so ein bisschen rumschaut, was das so bewirkt, dann gibt es auch gerade dann so die Wochen vorher, Monate vorher, gibt es da manche Programme, Abnehmprogramme oder Sportprogramme, Fitnesshallen werben, jetzt nochmal fit werden, damit man dann mit dem richtigen Körper an den Strand gehen kann, dass man sich wohlfühlt in seiner Haut. Naja, da gibt es natürlich eine ganze Industrie- und Werbebranche dahinter. Aber es ist ja nicht verkehrt, wenn auch unser Körper fit ist. Es ist ja nicht verkehrt. Unser Ausgangstext schon von letzter Woche und auch diesmal wieder ist in 1. Korinther 6, Vers 19. Da heißt es, habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch. Also das zielt jetzt in beide Richtungen. Sowohl der Körper ist wichtig, auch für uns als Christen, als natürlich erst recht unser innerer Mensch, unser inneres Leben, unser Geist. Ja. Natürlich ist das irgendwo das Innere schon noch wichtiger. Das wird ja auch der Schwerpunkt der Predigt sein. Ich bin ja niemand, der jetzt hier Abnehmtipps gibt oder so. Es geht natürlich schon um die geistlichen Dinge. Aber interessant, dass Paulus selber das verknüpft und verbindet. Und dass er sagt, der Körper, den ihr bekommen habt, der ist auch ganz wichtig. Das ist ein Geschenk von Gott. Das ist positiv. Das ist sogar so positiv, dass der Heilige Geist in euch wohnt, in eurem Körper. Und es gibt so manche Vergleichspunkte, wo man sagen kann, okay, so wie das gut ist, einen trainierten Körper zu haben, einen gesunden Körper. Ja, ich rede ja nicht von Spitzensportlern, die gibt es auch. Aber mal so insgesamt, so entsprechend der Lebensphase, in der man ist, ja, wenn man jung ist und dann Teenager ist, hat man normalerweise noch wenig körperliche Probleme, wenn da nicht außergewöhnliche Dinge vorliegen. Ja. Aber dann irgendwann so, naja, 25, 30 Jahre, bei mir war es so mit 30 Jahren, ich hatte nicht aufgepasst. Auf einmal habe ich extrem, also ich hatte zugenommen, so mit der Zeit, aber es gab gar nicht so das Bewusstsein, oder zumindest ich hatte es nicht. Ein guter Bekannter von mir, der uns auch beraten hat, was so Versicherungen angeht und so, ein gläubiger Mann, der war dann bei uns zum Kaffee trinken und wir sprachen dann über einiges und sagt er, ja, also ich schätze mal, du wiegst so 80 Kilo und ich, nein, ich wieg doch nicht 80 Kilo, kann doch gar nicht sein. Und dann bin ich auf die Waage gegangen, auf der ich ewig nicht war. Und er hatte recht. Ich war so erschrocken, weil ich ungefähr bis dahin mir nie Gedanken über mein Gewicht gemacht hatte. Wusste ich gar nicht. Also ich war auch als junger Mann, auch als ich geheiratet habe, war ich extrem schlank. Ganz dünn, die Krawatte bog sich nach innen, ja, also so war ich, ja, könnt ihr gar nicht glauben, ja? Aber da, so war das. Und dann musste ich irgendwie Land gewinnen und irgendwie sehen, was ist denn das jetzt, ne? Und ja, wer da diese Kämpfe kennt, der weiß, dass das auch nicht unbedingt so einfach ist. Und doch gibt es irgendwie Regeln, gibt es Naturgesetze, ja, wenn man jetzt nicht von eine Krankheit hat, Stoffwechselerkrankung oder sowas, kann man wirklich Dinge tun und das sind Dinge, die ja Gott geschaffen hat, er hat ja unseren Körper geschaffen. Und so ist es auch mit den geistlichen Dingen. Ja, wieso hat der so eine gute Beziehung zu Jesus? Naja, es ist natürlich ein Geschenk von Gott. Es fängt alles immer mit dem Geschenk von Gott an, aber es hat auch damit was zu tun, was wir tun. Ja, was wir tun. Pflegen wir diese Beziehung oder pflegen wir sie nicht? Ja, wie Sandra schon sagte, mit den vielen Vitaminen, die Gottesdienste zu versäumen, ja, was ist, wenn man die versäumt? Wenn man mal nicht zum Gottesdienst geht, naja, fällt man ja nicht tot um oder es hat keine Beziehung zu Jesus mehr. Ist ja nicht so, können wir ja nicht behaupten, das wäre ja falsch. Ja. Ja, aber gut, wenn man das immer wieder tut, wenn das so einreißt und man geht nur noch ab und zu, natürlich hat das dann eine Folge auf die geistliche Fitness, natürlich. Genauso wie die Beziehung mit anderen Gläubigen, wie das Gebetsleben, wie das Bibellesen, also die Dinge, die wir ja immer betonen und wo ich mir immer wünsche, dass das in uns, in unseren Herzen anspringt als, das ist ja etwas Schönes, das ist ja etwas Gutes, das ist etwas Begehrenswertes, weil dann holen wir auch den meisten Nutzen raus. Aber es gibt auch Zeiten, wo man sagt, naja, habe ich jetzt gerade keine Lust drauf, aber ich werde es tun, weil ich möchte geistlich fit sein. So wie jemand, der zu kämpfen hat mit seinen Funden, ja, auch irgendwann lernen muss, ja, okay, ich muss einfach auf die Ernährung dann achten. Und man stellt auch fest, dass dass unsere Umwelt, dass unsere Werbung, dass die Ernährung, das ist macht es einem nicht leicht. Ne? Macht es einem einfach nicht leicht. Ist interessant, sowohl im Geistlichen als auch in der Ernährung für den Körper ist es irgendwie auch da eine Parallele. Ja? Also diese Welt mit all ihren Angeboten und mit ihren Werten, die sich verschieben und verdrehen und was alles so wichtig ist, obwohl ja eigentlich Gott das Wichtigste ist für uns Menschen, Jesus. Ja? So ist es auch bei der Ernährung so. Also wenn man da mal ein bisschen lernt und guckt, wie viel Zucker überall mit drin ist. Ja? Es ist ja Zucker auch in Wurst. Interessant, Zucker ist in Wurst. Also gut, schmeckt gar nicht so, ist aber drin. Und es gibt halt unglaublich viel Zucker überall. Ja, ein Glas Cola, ich meine, wer will was dagegen sagen? Aber da sind so Dinge, da kann man drauf achten, da kann man lernen und dann ist man gesünder. Und genauso im Geistlichen. Ja, ja, ich habe keine Lust zur Kleingruppe zu gehen, ich habe keine Lust zum Gottesdienst zu gehen. Na ja, gut, du wirst nicht tot umfallen, wenn du es mal nicht tust, aber so auf Dauer. Ich habe keine Lust, auf die Ernährung zu achten. Ach nee, ach, das schmeckt jetzt alles so gut. Und ach komm, da muss man auch nicht immer nur. Und ja gut, aber es wird seine Folgen haben. Auf Dauer hat es seine Folgen. Viele Krankheiten, die es gibt in unserer Gesellschaft, die haben eigentlich auch damit zu tun. Ja, viele Krankheiten sind bedingt durch schlechte Ernährung. Fit oder fett. Das ist interessant, dass wir lernen können von der Schrift, und dass sich das irgendwie auch bedingt. Und wenn man mal das Neue Testament anschaut, dann hat Paulus öfter diese Vergleiche gezogen. Nehmen wir mal 1. Korinther 9, Vers 25 bis 27. Jeder Athlet übt strenge Selbstdisziplin. Er tut das allerdings, um einen Preis zu erringen, dessen Wert verblassen wird. Wir aber tun es für einen ewigen Preis. So halte ich mir stets das Ziel vor Augen und ich laufe mit jedem Schritt darauf zu. Ich kämpfe wie ein Boxer, aber nicht wie einer, der ins Leere schlägt. Mit der eisernen Disziplin eines Athleten bezwinge ich meinen Körper, damit er mir gehorcht. Okay, da muss man ja auch sagen, okay, Paulus, wie hast du das gemeint? Also es ist ja nicht gemeint Richtung Magersucht, ist klar. Ja? Ist auch nicht gemeint gegen diese Körperfeindlichkeit, die es gerade in christlichen Kreisen immer gegeben hat. Auch gerade Mittelalter und so, es gab da furchtbare Zeiten, wo aufgrund von solchen Bibeltexten der Körper dann fast abgelehnt wurde. Ja, zum Beispiel der Bereich der Sexualität. Wie oft wurde das, weil es natürlich auch viele Verzerrungen und Verirrungen gibt, wirklich auch da Anfechtungen, Versuchungen, Herausforderungen, aber dann rutschte das phasenweise dahin, im Christentum, dass man Sexualität komplett ablehnte. Boah, das ist böse. Ist es aber nicht. Nein, 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 ist es gar nicht. Gerade der Paulus, das ist die 1. Korinther 9, muss man nur zwei Kapitel zurückblättern. Sehr positive Aussagen über Sexualität. Das war also nicht gemeint. Es meint also eine Disziplin, einen gesunden Umgang mit dem Körper. Und wenn ich das Ziel habe, hier einen Preis zu gewinnen, einen Wettbewerb zu gewinnen, ja, dann kann ich nicht sagen, ja, ich möchte den Wettbewerb gewinnen. Ich werde auch vielleicht sogar dafür beten, aber ich werde nicht trainieren. Ja, das wird nicht funktionieren. Dann gehört Training dazu. Wenn ich sage, ich möchte geistlich fit sein, und hier geht es ja nicht darum, dass wir einander übertreffen wollen. Ja, wer ist der Geistlichste im Evangeliumshaus? Das wäre ein falscher Ansatz. Es geht einfach um uns persönlich, über jeden Einzelnen. Bin ich geistlich fit? Wie ist meine Beziehung zu Jesus? Habe ich ein Empfinden für seine Gegenwart? Singe ich gerne zu ihm? Habe ich Lust an seinem Wort? Und dann gibt es einfach Zeiten, da ist das nicht so Lust. Aber dann tue ich es trotzdem, weil ich weiß, es ist gut. Aber dann kommen auch wieder Zeiten, wo ich es total gerne tue. Ich habe hier ein Bild von Eric Liddell. 1902 bis 1945 hat er gelebt. Vielleicht sagt euch der Name nicht so viel, aber wenn ich jetzt sage, die Stunde des Siegers, dann gehen vielleicht bei einigen jetzt die Erinnerungen hoch. Stunde des Siegers, das war ein Kinofilm, der dann später auch im Fernsehen lief und so weiter. Und es ging um die Geschichte dieses Mannes hier. Eric Liddell war der Sohn von Schotten und er war überzeugter Christ und er war bei den Olympischen Spielen dabei 1924. Da ist er dann sogar Olympiasieger geworden über 400 Meter. Ja, das war so ein Athlet, der seinen Körper trainiert hat. Ohne dem hätte er das natürlich nicht gewinnen können. Aber auch ein überzeugter Christ. Also richtig ein schönes Beispiel für sein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Also richtig beides drin, ja, durchtrainiert. Er hat es als Gabe von Gott gesehen, dass er schnell laufen kann. Und er hat trainiert und er wollte Gott die Ehre geben, auch damit, wenn Gott ihm Gelingen schenkt und dass er vielleicht auch da auf diesem Weg in die Öffentlichkeit kommt, bekannt wird. Und dann hat er Zeugnis von Jesus gegeben. Jetzt ist es bei ihm noch eine besondere Geschichte gewesen. Die Prägung, die geistliche Prägung, der Hintergrund auch von seinen Eltern her, wie er aufgewachsen ist, da war eine ganz starke Sonntagsheiligung drin. Also der Sonntag ist heilig, da darf man nicht arbeiten. Und jetzt gab es nicht nur den 400-Meter-Lauf bei den Olympischen Spielen 1924, gab ja auch mehrere Läufe, wie es auch heute immer noch ist. Und der 100-Meter-Lauf war eigentlich seine Spezialdisziplin. Und da gab es einen Vorlauf, man muss ja die Vorläufe erstmal gewinnen, damit man ins Finale kommt. Und der Lauf war auf dem Sonntag. Tja, und jetzt war der Konflikt. Der durchtrainierte Körper, die Aussicht zu gewinnen, wahrscheinlich Jahre dafür trainiert, aber auf dem Sonntag. Seine Prägung war, Sonntag geht gar nicht. Und für ihn war, er hat das auch als Arbeit gewertet, sein Sport. Und so hat er wirklich gesagt, ich laufe nicht. Und so war er nicht qualifiziert fürs Finale. Er ist das Finale nicht gelaufen, er hat da nichts gewonnen. Und viel Druck kam gegen, ja, was kannst du doch nicht machen. Klar, die ganzen Menschen, die keine persönliche Beziehung zu Jesus hatten, die konnten es nicht verstehen. Ja, für die ist das ja das größte Ziel gewesen. Aber er hatte nicht nur das Ziel Sport, sondern Gott zu gefallen, Gott zu ehren. Sein Gewissen schlug ihm. Und so hat jemand anders die 100 Meter gewonnen. Nicht er, obwohl er der Favorit war. Interessant. Ein Beispiel für geistliche Fitness und ein Beispiel für körperliche Fitness. Eric Liddell, er ist später Missionar geworden und hat das Evangelium wirklich weit getragen mit seinem Leben und naja, ist 1945 schon gestorben, relativ jung, an einem Hirntumor. Nun möchte ich uns nicht unbedingt anregen, also gut, wer hier eine besondere Berufung oder Begabung hat, im Sportlichen solche Leistungen zu bringen, aber schauen wir uns nochmal das Wort Gottes an. Paulus sagt, okay, es geht auch um Selbstdisziplin, es geht darum, Dinge zu tun. Es geht darum, das Ziel vor Augen zu haben. Was ist das Ziel? Das Ziel ist, geistlich fit zu sein. Die Beziehung mit Jesus lebendig zu haben. Und ich habe überlegt, das hat ja auch so mehrere Bestandteile. Und ich bin auf einen Bibeltext gestoßen. Und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, wäre es großartig. Ihr könnt auch eure Smartphones rausholen und vielleicht da das Bibelprogramm anmachen. Denn ich möchte jetzt einen längeren Abschnitt mit euch durchgehen. Und von daher, von diesem Spiegel her, einfach mal schauen, was ist geistliche Fitness, was trägt dazu bei. Das Ganze ist im 1. Petrusbrief, 1. Petrusbrief, das erste Kapitel. Ich habe das jetzt nicht auf Folie hier, aber ich lese es auch vor, jeweils fast Vers für Vers. 1. Petrus Kapitel 1 ab Vers 21 und wir gehen bis Kapitel 2 Vers 5. 1. Petrusbrief Kapitel 1 Vers 21, da legen wir los. Nun, es ist ja so, dass das Wort Gottes, und das wollen wir jetzt gleich mal so benutzen, auch wie ein Spiegel ist für uns. Ja? Das sagt auch das Wort Gottes, wie ein Spiegel für uns. Wir können in diesen Spiegel schauen und dann können wir erkennen, wo wir stehen, wo wir sind, wie es aussieht. Schon wieder ein Parallele zu unserem Körper. Ja? Zu unserem Körper. So, wenn du wissen willst, wie du aussiehst, du kannst natürlich an dir herunterschauen, aber so einen richtigen Blick kriegst du, wenn du mal im Spiegel schaust. Und da gibt es ja auch so was ganz Fieses. Also ein guter Freund von mir erzählte mal über seinen Vater, und ich nenne jetzt keine Namen, ich kenne beide ganz gut. Und sein Vater, der war schon sehr korpulent. Aber der sagte dann zu seinem Sohn, du sag mal, der Fritz, du, der ist aber ganz schön dick geworden. Und der Sohn dachte nur, naja, du aber auch. Und dann hat er so drüber nachgedacht und dann haben wir so drüber geredet und die Sache ist, naja, wenn man so geradeaus vorm Spiegel steht und ist hier ein bisschen voller, ich meine, da sieht man nicht so viel von, oder? Das Fiese ist ja, wenn man sich so vor den Spiegel stellt. Ne? Dann wird's ja fies, dann sieht man ja erstmal, was da los ist mit dem Körperumfang. So will auch das Wort Gottes zu uns sein, ja, dass das Wort Gottes ein Spiegel für uns ist, ja. Denn ich meine, jeder von uns hat irgendwie ein Empfinden, hoffentlich, für die geistliche Fitness. Wo stehe ich? Wo bin ich? So. Aber das Wort Gottes ist natürlich dann der Spiegel. Und wir nehmen jetzt mal nur so einen kleinen Abschnitt. Es gibt ganz, ganz viel, wo wir uns spiegeln können im Wort Gottes, wo wir mal schauen können, okay, wie ist es denn wirklich? Und das ist übrigens wieder eine Parallele. Wenn jemand abnehmen möchte, dann nützt es ja nichts, irgendwie in der Fantasie zu denken, ja, ich glaube, ich wiege so viel und auch ich möchte ein bisschen weniger. Ja, vielleicht wird es dann ein bisschen weniger. Aber wenn man wirklich abnehmen will, dann sollte man wissen, wie viel wiege ich jetzt, wo will ich hin und dann irgendwie ein Programm, wie ich da hinkomme. Und das ist auch sehr ermutigend, wenn man feststellt, ja, und das funktioniert auch. So ist es auch im Geistlichen, ja, im Geistlichen, dass man sich mal irgendwie misst, bewertet. Das ist natürlich viel schwieriger. Ich meine, Körperumfang, hier kann man einfach ein Maßband nehmen und die Waage, das ist natürlich einfacher. Aber trotzdem, im Geistlichen können wir uns auch messen. 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 21, da heißt es, durch Christus seid ihr zum Glauben an Gott gekommen. Und weil Gott ihn von den Toten auferweckt und ihm große Herrlichkeit gegeben hat, setzt ihr nun euren Glauben und eure Hoffnung auf Gott. Okay, Punkt 1 ist, bin ich durch Christus zum Glauben an Gott gekommen? Ich denke, die große Mehrheit von uns würde sagen, ja, so ist es. Das ist der Startpunkt. Geistliches Leben gibt es nur durch den Glauben, durch das Vertrauen, dass wir auf Christus uns berufen, vor Gott uns hinstellen und sagen, aufgrund von Christus, heiliger Gott, darf ich vor dir sein, weil du hast ihn von den Toten auferweckt, du hast ihm Herrlichkeit gegeben. Herrlichkeit, das ist Schönheit und noch viel mehr, ein Glanz. Okay, wie sieht es aus? Wie ist mein Glaube in mir? Was glaube ich über Gott und über Jesus? Glaube ich, dass Jesus herrlich ist? Ja. Glaube ich, dass er von den Toten auferweckt wurde? Ja. Also ein herrlicher Jesus, ein herrlicher Christus. Ein starker Christus. Und ich stehe vor Gott. Ich darf das, obwohl er so heilig ist, durch Christus. Okay, ist das so? Ist es so? Oder wo ist es hier? Brauche ich hier irgendwo eine geistliche Fitness? Weil ich irgendwie denke, nee, also ich darf vor Gott so nicht sein oder ich bin nicht würdig oder ich weiß ja nicht warum, wieso sollte ich vor Gott erscheinen dürfen? Ich habe Dinge getan, die waren nicht gut. Und okay, dann nimm diesen Spiegel und dann nimm Christus und sag, okay, durch Christus darf ich das. Jetzt geht's weiter. Vers 22. Jetzt könnt ihr einander aufrichtig lieben, denn ihr wurdet von eurer Schuld befreit, als ihr die Wahrheit Gottes angenommen habt. Deshalb sollt ihr euch wirklich von Herzen lieben. Dann schreibt der Petrus ja an die Gemeinde. Okay, nächste Facette in diesem Spiegel. Habe ich Liebe für die Geschwister in der Gemeinde? Habe ich die Liebe oder habe ich die nicht? Also ganz wichtig ist ja, wenn man sowohl beim körperlichen Fitness als auch geistlichen Fitness, ist immer ehrlich, ganz ehrlich. So, du musst jetzt auch, ich sage ja auch nicht, sag mal, was du gerade denkst. Aber wenn du alleine bist mit deinem Gott oder vielleicht mit einem guten geistlichen Partner, Ehepartner, Kleingruppenleiter, wie auch immer, also ein Mensch, der dich ein bisschen kennt, sag mal, oder du sagst einfach, du, ich habe da echt Mühe im Moment mit. Also ich habe keine Liebe für die Gemeinde oder ich habe keine Liebe für bestimmte Leute in der Gemeinde oder, ja gut, okay, ehrliche Diagnose und dann kann man ja Gott um Hilfe bitten. Dann gibt es ja vielleicht etwas, was passieren kann in unseren Herzen, damit es wieder da ist, damit wir geistlich fit sind. Auch was die Liebe zu den Geschwistern, zu den anderen Gläubigen in der Gemeinde angeht. Vers 23. Euer neues Leben hat keinen vergänglichen, sondern ewigen Ursprung, nämlich das lebendige und ewig bestehende Wort Gottes. Der Prophet hat gesagt, Menschen sind wie Gras, das verdorrt. Und das sehen wir jetzt auch gerade, Gras, das verdorrt. Ihre Schönheit verblasst so schnell wie die Schönheit wilder Blumen. Das Gras verdorrt und die Blumen welken. Aber das Wort des Herrn hat ewig Bestand. Und dieses Wort ist die Botschaft, die euch verkündet wurde. Schon wieder ein wunderbarer Spiegel für uns. Wunderbarer Spiegel. Als Menschen, die von Gott neu geboren wurden, also nicht ewige Wiedergeburt, Reinkarnationen nicht, aber ja doch, die Bibel spricht von Wiedergeburt, neugeboren, der Geist wieder lebendig, Kontakt mit Gott. Startpunkt des Glaubens. Geheimnisvoll, aber doch jeder, der es irgendwie hat, kann sagen, ja, ich kenne jetzt Jesus, ich habe eine Beziehung zu ihm. Und was sagt es dann hier? Es sagt dann, Mensch, wenn du so ein Mensch bist, dann hast du ewigen Ursprung und ein ewiges Ziel. Wow. Weil das von Gott ist. Gottes Wort hat mich wiedergeboren. Als ich Ja gesagt habe zu Gott, wurde ich wiedergeboren, wurde ich ein Mensch wieder in Kontakt mit Gott, mit dem lebendigen, ewigen Gott. Wow, das ist auch geistliche Fitness. Ich sagen kann, ja, mein Ursprung ist ewig, also weil Gott ewig ist und Gott irgendwann gesagt hat, ich möchte, dass es den Carsten gibt. Und zack, natürlich waren meine Eltern da massiv dran beteiligt, aber es waren ja nicht nur meine Eltern. Es war ja ein Gedanke Gottes, dass es mich gibt und dass es dich gibt. Ein Gedanke Gottes. Ewiger Ursprung. Und ewiges Ziel. Das Gras verdorrt. Die Blumen hören auf. Ja gut, wir erleben, dass es auch sich immer wieder noch mehr erneuert. Aber irgendwann ist auch Ende damit. Diese Welt vergeht. Aber wir werden nicht vergehen. Als Kinder Gottes, als solche, die zu Jesus gehören. Wir werden nicht vergehen, wir werden ewig weiterleben. Wir haben jetzt schon das ewige Leben und das geht einfach weiter. Gut, körperlich wird sich das dann irgendwie verändern. Wenn wir dann diesen Körper irgendwie verlassen, das wird eine alte Hütte irgendwann, sagt der Paulus mal, nicht sehr freundlich, aber ist so. Aber dieses Mutmachende drin ist ja, okay, aber man lebt weiter. Okay, geistlicher Spiegel, wie ist das, wie lebe ich? Lebe ich so, dass ich denke, in diesem Leben hier muss ich jetzt alles erreichen und hier muss ich alles erfüllen und mein Glück, das ist nur hier auf Erden und ich muss das schaffen und das und jenes und das. Nichts gegen irdische Ziele und gegen Entwicklung, super, ja, gut. Aber wir sind frei davon, dass wir irgendwie das immer alles brauchen, wo die Welt sagt, das musst du haben und jenes musst du haben und du musst unbedingt ein Haus haben und du musst unbedingt Karriere machen, ja, und du musst unbedingt dieses und jenes, nee, müssen wir nicht. Wir haben ein Glück, eine Zufriedenheit, die aus der Beziehung mit Gott kommt. Der Spiegel geht weiter. 1. Petrus 2, Vers 1. Trennt euch deshalb von aller Bosheit und jeder Form von Betrug. Entscheidet euch gegen alle Heuchelei und Eifersucht und üble Nachrede. Okay, jetzt kommt so ein Spiegel. Okay, so. Okay, wie sieht's aus? Wie sieht's aus mit Bosheit, mit Betrug, Heuchelei, Eifersucht, üble Nachrede? Wie sieht's aus? So, jetzt gibt es ja ganz unterschiedliche Typen, wie man damit umgeht. Ne? So, die einen denken so, boah, na, da habe ich ja gar nichts mit zu tun. Und andere sind so sensibel und ja, ich bin ein schlimmer Betrüger und ja, und da habe ich auch, ich glaube, nicht ganz das richtig gesagt und so. Ne? So. Von daher musst du dich selber ein bisschen kennen. Wo stehst du? Wo ist das? Was sagt der Spiegel zu dir? Aber das ist schon ein Spiegel. Was ist Betrug? Ja, ich bin ja kein Betrüger. Ja gut, aber so nicht die Wahrheit sagen. So, meist ist es ja, weil man irgendein Ziel hat. Irgendwie will man irgendwas nicht zugeben. Ja? Oder sich ein bisschen größer machen, als man ist. Ein bisschen besser dastehen. Wie sieht es aus? Mal diesen Spiegel sich vorhalten und Gott erlauben, zu unserem Herzen zu sprechen. Heuchelei. Konnte Jesus gar nicht haben, Heuchelei. Konnte er gar nicht haben. Heuchelei, also ein Darstellen von etwas, was gar nicht da ist. Gerade bei den Pharisäern, da ging es aber auch immer so um das Geistliche sich darstellen. Das konnte er gar nicht haben, der Jesus. Ja. Sich da irgendwie produzieren, sich irgendwie darstellen als, ich habe aber die beste Beziehung zu Gott oder ich weiß ganz genau, was Gott will und boah, so aufgeblasen, ja. Das konnte Jesus nicht haben, das ist schlecht. Ist nicht nur schlecht für die Leute, die dadurch irregeführt werden, ja. Weil zum Beispiel manche dann damals gegenüber den Pharisäern haben gedacht, ja, ich kann gar keine Beziehung zu Gott haben, weil so heilig kann ich gar nicht sein. So wie die leben, kann ich gar nicht. Also irgendwie, nee, vielleicht kann ich bei Gott so in der 10. Reihe hinten so ein bisschen. Ne? Und deswegen hat Jesus das so geärgert. Er hat gesagt, das ist schlecht. Weil alle Menschen haben ihre Probleme. Und jeder hat seine Herausforderungen. Und wenn Menschen lieber ehrlich sind, dann lädt das auch andere ein, ehrlich zu sein und dann auf Gott zuzugehen und zu sagen, ich kann auch mit Gott leben. Heuchelei, Eifersucht. Man könnte über jedes Wort so viel sagen, also das hat so viele Facetten. Ich kann das gar nicht jetzt ausgiebig hier oder vollkommen darstellen, aber die Sucht, es ist eine Sucht, eine Eifersucht ist eine Sucht, es ist etwas, man ist getrieben von etwas, man muss etwas haben. Das ist etwas anderes als, der Geist Gottes gibt mir Rückenwind und ich möchte mich entwickeln. Das ist etwas ganz anderes. Üble Nachrede. Ja, ein Problem. Zu allen Zeiten, auch für die Gemeinde Jesu. Nicht nur für die Gemeinde Jesu, gibt es überall. Ja, in jedem Viertel, wo Menschen leben, jeder Organisation, überall, wo mehrere Menschen miteinander verbunden sind. Aber üble Nachrede. Was ist das? Das ist Feigheit. Das ist, man geht nicht auf den Menschen zu und sagt, hör mal, ich habe da irgendwie ein Problem. Können wir mal drüber reden? Irgendwie, ja. Das ist diese Feigheit, dieses dann nur hinterm Rücken und so, da haben die anderen keine Chance. Es gibt auch keine Entwicklung. Es gibt dann keine Lösung. Üble Nachrede. Böses Reden über andere Menschen, die nicht dabei sind. Und manchmal hätten wir ja vielleicht auch die Chance, wenn wir es nicht selber tun, aber wir kriegen das mit, dass wir vielleicht den inneren Mut haben, sagen, du sag mal, ich finde das jetzt gerade nicht gut, ich fühle mich hier nicht wohl, wenn wir so schlecht reden über jemanden, der gar nicht da ist. Das gehört ja auch mit da rein. Ja? Ich weiß, das ist nicht einfach. Aber gerade als Gemeinde haben wir hier eine Chance, einen Unterschied zu machen. Ja. Üble Nachrede, interessant. Alles ein Spiegel. Das heißt, wenn ich jemand bin, der das sehr oft tut, sei mal ganz ehrlich mit dir, der das sehr oft tut, dann bist du an der Stelle nicht geistlich fit. Dann bin ich an der Stelle nicht geistlich fit. So einfach ist es. Und dann brauche ich Hilfe von Gott, dass das aufhört. Warum tue ich das? Herr, heile mein Herz. Vielleicht muss ich jemanden vergeben. Kapitel 2, Vers 2. So wie ein Säugling nach Milch schreit, sollt ihr nach der reinen Milch, dem Wort Gottes, verlangen, die ihr benötigt, um im Glauben zu wachsen. Aber wieder ein schöner Spiegel. Wie sieht das aus? Also ich oute mich, obwohl ich sogar Pastor bin. Ich habe nicht immer Lust auf Bibellesen und ich bin nicht immer wie ein Baby, das schreit, weil es jetzt Milch braucht. Nein, ist nicht so. Ich kenne Zeiten, wo ich große Lust habe, die Bibel zu lesen, das Wort Gottes zu erforschen. Manchmal brauche ich mal wieder ein gutes geistliches Buch, vielleicht so nebenbei mal als Bemerkung, als Tipp so, Urlaubslektüre so, vielleicht nicht nur die Motorradzeitung, sondern vielleicht auch, oder nicht nur Facebook, es gibt so vieles, was uns ablenken will, auch sich zu entscheiden und das Buch nehme ich mir mit in den Urlaub. Und manchmal durch ein gutes geistliches Buch werde ich wieder erfrischt und kriege wieder Hunger auf die Bibel, ja. Oder sich unterhalten mit jemandem über die Bibel. Hör mal, was hat dich denn zuletzt angesprochen? Ja, alles Dinge, die uns auch helfen können, so sind wir doch gestrickt. Also, geistlicher Spiegel, habe ich irgendwie ein Verlangen nach Gottes Wort? Habe ich Verlangen oder nicht? Wenn ich kein Verlangen habe, bin ich an der Stelle nicht fit. Dann darf ich Gott darum bitten, dass er mich fit macht. Vers 3. Und das Ziel der Erlösung zu erreichen, denn ihr habt erfahren, wie freundlich der Herr ist. Das Ziel der Erlösung zu erreichen, denn ihr habt erfahren, wie freundlich der Herr ist. In einer anderen Übersetzung heißt es, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass Gott gut ist, dass Gott freundlich ist. Ist auch so ein Spiegel. Ist auch so ein Spiegel. Wenn man nicht geschmeckt hat, dass Gott gut ist und geschmeckt, das Wort ist so toll. Das ist so toll. Das ist viel mehr als so, ja, ich weiß, Gott ist gut. Deine Güte hat kein Ende. Okay. Ja. Geschmeckt. Weil daraus kommt so viel Motivation. Wie kann man durch schwere Zeiten weitergehen, auch im Glauben? Weil man doch irgendwie tief drin, auch wenn man das nicht alles versteht, weiß, aber doch, Gott ist gut, ich habe das mal geschmeckt. Der hat mir das und das gegeben, der hat mir da und da geholfen, der hat mein Gebet gehört. Ja, ich habe es geschmeckt. Geistlicher Spiegel, geistliche Fitness, wie ist das? Man kann es schmecken, dass Gott gut ist. Also ich meine jetzt nicht auf der Zunge, das wäre schon ein großes Wunder, aber ich glaube, ihr versteht es. Deswegen ist ja auch gut, Zeugnis zu geben. Deswegen ist es auch gut, sich zu erinnern an dem, vergiss nicht, was der Herr dir Gutes getan hat. Ja, so ist es. Bin ich da geistlich fit? Was für ein Bild habe ich von Gott? Also wirklich, ganz ehrlich im Herzen, habe ich Gottes gut. Ja, er ist durch und durch gut, auch wenn ich nicht alles verstehe. Oder ist Gott nur streng? Er ist auch streng. Aber ist er immer nur streng? Es ist sehr anstrengend, geistlich fit zu bleiben. Gottes Güte. Ja, und ein letzter Aspekt, mal aus diesem kurzen Abschnitt. 1. Petrus 2, Vers 4 und 5. Kommt zu Christus, dem lebendigen Eckstein im Tempel Gottes. Er wurde von den Menschen zwar verworfen, doch in den Augen Gottes, der ihn erwählt hat, ist er kostbar. Und nun lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. Da haben wir wieder den Tempel. Unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes und die Gemeinde ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und da lasse ich mich gerne als lebendiger Stein einbauen. Lebendiger Stein ist ja fast ein Widerspruch. Also Stein ist ziemlich ein Ausdruck von nicht lebendig. Aber hier ist eben das Bild, was Paulus benutzt. Der Tempel, da wo Gott wohnt, das ist in dem einzelnen Gläubigen und das ist in der Gemeinde. Da wohnt Gott. Und ich lasse mich einbauen als lebendiger Stein. Ich bin lebendig, eine lebendige Beziehung zu Gott. Ich lasse mich einbauen als Stein. Was heißt das? Das heißt, ich lass mich einfügen, wo Gott will. Wo Gott will. Er weiß, wo ich als Stein am besten hinpasse. Das hat mit meinen Begabungen zu tun, das hat mit meinen Ressourcen zu tun, also zeitlichen Möglichkeiten, hat mit meiner körperlichen Gesundheit zu tun, Lebensphase, in der ich stehe und so. Das ist, verändert sich ja auch im Laufe eines Lebens. Aber irgendwie dieser Wunsch, ich möchte aktiv sein für die Gemeinde. Ich möchte aktiv sein, mit lebendiger Stein sein. Durch Fürbitte, durch Ermutigung, durch Hausbesuche, durch Technik und naja, ihr wisst schon, da kann man jetzt so viel auflisten. Aber ich habe etwas und ich möchte es einbringen in die Gemeinde. Ist auch ein geistlicher Spiegel. Wie sieht es da aus? Wie ist da die geistliche Fitness? Will ich das? Vielleicht kann ich es gerade nicht, aber will ich das? Will ich andere ermutigen, das zu tun? Tue ich es selber mit den Möglichkeiten, die ich habe? Ja, auch das ist etwas, wo wir einen Spiegel uns vorhalten können, um uns zu messen. Sind wir geistlich fit? Und das war jetzt mal nur von einem Bibelabschnitt. Erst überlegt, ich suche viele Verse, aber interessant, dass es allein in diesem Abschnitt so viele gute Spiegel gibt, vor die man sich mal stellen kann, sagen kann, okay, ja, wenn ich da so hinschaue, doch, ist okay. Aber wenn ich den Aspekt anschaue, da bin ich nicht fit, da bin ich fett. Herr, hilf mir. Ich habe das mal ein bisschen gebündelt, ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt, ich lese mal vor. Nach diesem Text, den wir gerade betrachtet haben, so ein Fitnessmaßstab. Fragen, die man sich stellen kann oder die man mit jemandem besprechen kann. Erste Frage, wie sehr kennst du Jesus, den Herrlichen, vertraust ihm und hoffst auf ihn? Frage 2. Wie sehr liebst du die anderen aus der Gemeinde? Frage 3. Wie sehr bist du dir deines übernatürlichen Ursprungs und Zieles bewusst? Frage 4. Wie gut erkennst und bekämpfst du zerstörerische Gedanken, die dich verleiten wollen, unehrlich zu sein, dich besser darzustellen, anderen etwas nicht zu gönnen und schlecht über andere zu reden? Frage 5. Wie groß ist deine Sehnsucht nach Gottes Wort und Wirken in deinem Leben? Wie groß ist die Sehnsucht? Frage 6. Wie sehr bist du mit Gottes Wort vertraut und mit Gott vertraut, der sich in seiner Güte nach deinem Herzen und der Gemeinschaft mit dir verzehrt? Boah, ist das so? Wer es nicht glaubt, hinterher beim Kaffee habe ich noch ein paar Bibelstellen, die das untermauern. Wie sehr bist du mit Gott vertraut, der sich in seiner Güte nach deinem Herzen und der Gemeinschaft mit dir verzehrt? Und letzte Frage, wie sehr liebst du es, dich als lebendiger Stein in Gottes Tempel, also seiner Gemeinde, einzubringen? Damit das Ganze nicht so nur auf unserer Seite der Anstrengung liegt, nochmal auch hier eine Bibelstelle, die das so verknüpft, weil es ist ja Gottes Geist, es ist Gott selber, der das in uns wirkt, dass wir das wollen. Das ist interessant. Also man kann nicht sagen, so nur ich muss das wollen oder nur Gott muss das wollen, das geht so ineinander. Und hier in Hebräer 13, da heißt es, Vers 20, ich wünsche euch, dass der Gott des Friedens, der unseren Herrn Jesus, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut des ewigen Bundes von den Toten zurückgebracht hat, euch mit allem versorgt, was ihr braucht, um seinen Willen zu tun. Ich wünsche mir, dass er durch die Kraft von Jesus Christus all das in uns wachsen lässt, was ihm Freude macht. Ihm gehört die Ehre für immer und ewig. Und jetzt habe ich zum Schluss ein Gebet formuliert. Damit möchte ich auch die Predigt beenden. Und das ist jetzt basierend auf dem. Und vielleicht könnt ihr mit mir aufstehen und dass wir das so gemeinsam beten. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt lesen könnt. Ich bete das einfach laut. Ihr müsst es nicht laut mitbeten, könnt ihr. Aber so vom Herzen her. Und schaut mal, wo vielleicht so, ja, ihr im Spiegel so erkennt, ja genau, da brauche ich wirklich Gottes Hilfe. Das sind jetzt mal so alle Bereiche. Und in dem einen oder anderen Bereich wirst du sagen, nee, das ist jetzt nicht mein Gebet, weil, also es ist nicht das, was ich jetzt brauche. Aber so ist ja auch beim Vater Unser vielleicht, dass man nicht zu jedem Moment immer alles so genauso dringlich braucht, wie die anderen bitten. Okay. Unser Vater im Himmel, durch Jesus Christus kommen wir zu dir. Wir erkennen unsere eigene Schwäche und wir bitten dich, dass du uns die Augen öffnest, damit wir uns erkennen, wie wir vor dir sind. Angesichts deiner Barmherzigkeit, die du mit der Gabe deines Sohnes Jesus ganz deutlich gemacht hast, zeige uns, wo uns Erkenntnis über Jesus fehlt, über seine Präsenz und seine Herrlichkeit und Schönheit. Zeige uns, wo uns Liebe zu den anderen fehlt. Offenbare uns bitte neu und frisch die wunderbare Tatsache unserer Wiedergeburt und unserer ewigen Bestimmung. Lass uns tiefer durchblicken, wo wir unehrlich sind, großtuerisch, übergeistlich, neidisch und missgünstig. Und wo wir die Grenzen übertreten haben beim Reden über andere. Unser Vater im Himmel, unsere Neugierde und Interesse an Wissenswerten von dieser Welt hat unseren Durst und unsere Sehnsucht nach dir und deinem Wort überwuchert. Schenke uns neu die Entdeckerlust daran, dich und deine Wege zu erforschen. Vater, in deiner Güte hast du unsere Herzen erobert. Dennoch sind wir dir gegenüber distanziert und dadurch unsicher geworden, ob du uns noch wohlgesonnen bist. Segne uns bitte mit dem Leuchten deines Angesichtes. Und noch eine Bitte haben wir. Die Mitarbeit in der Gemeinde ist uns zur Last geworden. Anderes ist wichtiger geworden. Schenk uns bitte neu den Blick auf die Schönheit und Bedeutung der Gemeinde und die Überzeugung, dass du unsere Beiträge siehst und schätzt. Danke, Vater, dass du unseren Mangel ausfüllst. Amen. Dann bitte ich schon mal den Mathieu nach vorne. Wir wollen noch ein Lied gemeinsam singen. Und dann gleich auch den Gottesdienst mit Segen abschließen.